Herzlich willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge mit mir, Isabella, die die letzten 4 Jahre ihr komplettes Leben geändert hat. Aber diese Podcast-Folge ist super, super besonders, denn ich sitze heute hier nicht alleine, sondern ich habe einen Special-Gast neben mir auf meiner grünen Couch hier in meiner Wohnung sitzen, und zwar die liebe Anja. Und wir haben eine sehr, sehr lange gemeinsame Story irgendwie hinter uns, obwohl wir uns tatsächlich vorher noch nie zusammen gesehen haben. Und zwar fing das Ganze eigentlich damit an, dass ich, als ich das Online-Business gestartet habe, aktiv auf Menschen zugegangen bin. Weil ich wollte neue Menschen in mein Leben ziehen, einfach Leute anziehen, die auch so unterwegs waren wie ich. Ich bin dann zu dem Zeitpunkt auch schon aus Deutschland ausgewandert gewesen. Das müsste so, ich weiß nicht, im Juni oder sowas rum gewesen sein. Da war ich dann gerade ganz frisch in Istanbul. Und dann weiß ich noch, dann haben wir angefangen zu schreiben. Und wir hatten dann, es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir dann in Zoom-Calls, oder ich glaube sogar über WhatsApp haben wir telefoniert. Ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt ein Zoom-Call war. Und dann haben wir das erstmal miteinander gesprochen. Und jetzt habe ich sie hier vor mir sitzen und ich kann euch sagen, auch sie hat sich in den letzten 4 Jahren so überkrass entwickelt. Und allein das, was ich nur so über die Ferne mitbekommen habe. Und deswegen bin ich aber auch gleich super gespannt, was sie zu erzählen hat. Deswegen, Anja, ich würde sagen, ich übergebe das Mikro hier mal an dich und erzähl gerne mal kurz, vielleicht für jemanden, der dich ja sowieso auch noch gar nicht kennt, wo kommst du her, was hast du gemacht, was machst du jetzt? Und dann steigen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer ein.
Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal freue ich mich, dass wir es jetzt nach fast 4 Jahren geschafft haben, uns live hier in Dubai zu sehen. Dafür, dass wir schon vorher die ganze Zeit gesagt haben, hey, wir müssen uns treffen. Wir haben es jetzt ganz spontan hinbekommen. Und ja, es ist sehr, sehr schön, dass wir jetzt heute hier gemeinsam diese Podcast-Folge aufnehmen und vielleicht auch so ein bisschen zu meinem Background. Also ich bin Anja, bin 26 Jahre jung und ja, komme eigentlich auch ganz klassisch wie Isabella eben aus Deutschland, früher noch angestellt, eben als medizinische Fachangestellte. Das heißt, komme eigentlich aus dem Gesundheitswesen, eine ganz andere Richtung von dem, was ich halt heute mache. Und ja, in dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, ist Isabella quasi schon in die weite Welt rausgezogen, während ich auch schon auf diesem Tick war, zu sagen, hey, ich will aus Deutschland raus, es erfüllt mich nicht, ich habe andere Pläne, ich möchte die Welt sehen. Und Isabella war so ein bisschen auch mein Vorbild zu diesem Zeitpunkt, weil sie eben schon ein paar Steps weiter war als ich und das bei mir mit der Abmeldung oder auch mit dem aus Deutschland auswandern länger gedauert hat, weil eben noch super viele Verbindlichkeiten da gewesen sind, weswegen ich nicht so schnell die Reißleine ziehen konnte, wie jetzt zum Beispiel du vielleicht, Isabella. Und ja, im Grunde genommen, heute ist es tatsächlich so, dass ich jetzt auch schon seit über 2 Jahren seit fast 2,5 Jahren eben als digitale Nomadin in der Weltgeschichte unterwegs bin, lebe jetzt eigentlich aktuell in Asien oder sehe auch meine Hauptbase eigentlich auf Bali, bin jetzt gerade tatsächlich mal in Dubai, um auch mal neue Energie zu sehen und auch mal zu sehen, hey, wie kann das Leben woanders aussehen, denn ich selber bin immer noch nicht hundertprozentig in der Entscheidung gefestigt, wo ich mich wirklich langfristig auch niederlassen möchte. Das heißt, ich habe mir diese Freiheit eben aufgebaut, zu sagen, hey, ich kann jederzeit sein, wo ich möchte. Und ja, deswegen bin ich jetzt gerade hier in Dubai. Und vielleicht auch so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Damals, als ich quasi aus Deutschland rausgegangen bin, bin ich quasi ganz klassisch eben als Freelancerin gestartet. Habe damals erstmal noch eine Ausbildung im Bereich Social Media Management gemacht. Und habe aber zu dem Zeitpunkt gemerkt, oh nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das für andere Leute anzubieten. Und ja, bin dann ganz schnell...
Warum? Ja, einfach mal nochmal so aus Interesse. Also du sagst jetzt, Social Media Management war nicht deins. Warum? Also was hat dir da nicht gefallen? Und was ist jetzt anders bei dem, was du machst? Und was machst du?
Mhm. Ja, also zu dem Zeitpunkt, als ich die Ausbildung gemacht habe als Social Media Managerin, habe ich schon sehr, sehr großes Interesse an Social Media gespürt oder auch verspürt, weil ich es eben in der Tiefe verstehen wollte. Aber dieses für andere Leute Social Media machen, die geben mir dann diese Vorgaben und ich muss das dann so kreativ umsetzen, war für mich tatsächlich etwas, was mir keinen Spaß gemacht hat. Für mich selber Content zu machen, macht mir Spaß. Aber für andere dann so Contentpläne zu schreiben und dann so ein bisschen auch denen zu folgen, was sie mir dann vorgeben, habe ich gemerkt, okay, das wird erstmal nicht meine Richtung sein. Und was ich jetzt heute mache, was dann so mein richtiger Weg geworden ist oder wo ich mich einfach zu Hause fühle, ist dann halt ins Closing, also sprich im Vertrieb. Das heißt, ich habe damals eine Ausbildung im Closing gemacht, um mich dort eben auch weiterzubilden und habe einfach für mich gemerkt, hey, ich bin eine Person, die extrem gerne redet. Ich bin eine Person, die sehr, sehr gerne auch andere berät. Ich bin eine Person, die sehr, sehr gerne auch auf andere Menschen zugeht. Das heißt, auch das Thema Begegnungen, mit neuen Menschen in Austausch zu kommen, dann auch noch andere Menschen kennenzulernen und dann auch noch Geld damit zu verdienen, war für mich einfach so, okay, wow, das ist so das Krasseste, was ich machen kann. Habe auch damals immer gesagt, mein Traumberuf wäre es, den ganzen Tag in Cafés zu gehen, 3 bis 4 Leute am Tag zu treffen und dann auch noch Geld damit zu verdienen, dass ich mit Gesprächen Geld verdiene. Und das ist im Grunde genommen auch genau das, was ich bis heute tatsächlich mache.
Und das ist ja auch das Spannende, wenn wir jetzt gerade beim Thema Geld verdienen sind oder Online-Geld verdienen, weil ich weiß, hier hören viele zu, die sich das auch wünschen. Und ich sage immer, es gibt so viele Möglichkeiten. Und man muss halt für sich einfach mal filtern, wer ist man von der Persönlichkeit, was liegt einem, was macht einem Spaß, in welchen Bereich möchte man gehen. Weil jetzt ist es ja auch bei meinem Business so, ich quatsche ja auch den ganzen Tag gerne mit Menschen und ich sage immer, wenn ich den ganzen Tag nur vor irgendwelchen Charts sitzen würde und irgendwelche Kurse analysieren würde, wie jetzt im Trading, das würde mich jetzt gar nicht erfüllen. Und das ist, also ich glaube, da sind wir relativ ähnlich unterwegs. Wohingegen es ja auch Menschen gibt, die denken, boah Gott, ich muss da mit 5 fremden Menschen am Tag reden. Die kriegen das gar nicht auf die Kette. Und das ist ja auch das Spannende. Das heißt, du hast dann für dich ja auch aktiv auf die Suche begeben, auch Sachen ausprobiert, wenn du gemerkt hast, das erste war nichts für dich. Was würdest du sagen, wie lange hat es gedauert von, oder insgesamt dieser ganze Prozess, bis du davon leben konntest, von diesem Gedanken, okay, ich mache jetzt diese Social-Media-Ausbildung, wie lange hat das gedauert, bis du jetzt am Ende von deinem jetzigen Ding sagst, okay, ich lebe davon jetzt gut, das ist safe, dass ich damit reisen kann?
Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Frage, denn ich muss sagen, ich habe ja quasi meine Reise in Ägypten gestartet und bin ja damals nur mit einem Flugticket los und hatte auch noch gar kein Online-Einkommen. Und ich weiß noch, meine erste Provision, die ich verdient habe, das war ungefähr nach 3 Monaten, wo ich in Ägypten angekommen bin. Also erst bin ich dort angekommen und habe so ein bisschen Halligalli gemacht und mich da so ein bisschen auch wohlgefühlt. Und dann wurde mir halt klar, hey, du musst jetzt auch schon irgendwie gucken, wie du auch Geld verdienst. Das heißt, ich glaube, meine erste Provision, das waren 50 Euro. Und das war damals für mich so, wow, Online-Arbeiten funktioniert. Man kann ja wirklich Geld damit verdienen. War so das Erste. Und ich weiß noch, ich glaube, es waren ungefähr, gute Frage, ich würde sagen, so zwischen 4 und 6 Monaten hat es schon gedauert. Also mit der ersten Auftraggeberin habe ich nicht so viel Geld verdient, aber ich habe eben super viel Erfahrung gesammelt und dann habe ich halt relativ schnell eine sehr, sehr große Zusammenarbeit bekommen, wo ich dann eben auch sehr schnell viele Umsätze gefahren habe oder auch viel geclosed habe, was meine Welt damals massiv geschiftet hat und es ging eigentlich relativ schnell. Also ich würde sagen, so zwischen 4 und 6 Monate, dass ich wirklich richtig davon leben kann. Mhm.
Aber dann auch mit der Ausbildung vom Closing? Auch mit der Ausbildung vom Closing? Okay, du nickst. Okay, aber einfach, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, weil ich weiß, viele haben immer so diesen Gedanken, Hände hoch, ich werde reich. Aber auch hier ist man bereit, ein halbes Jahr in Kauf zu nehmen, weil viele denken, okay, ich fange jetzt an und ich muss ja im ersten Monat schon was verdienen. Aber das ist ja einfach nicht so, weil es eine Selbstständigkeit oder auch ein Business ist, dass man kein Fixeinkommen hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen es auch nicht machen, weil die wollen immer direkt irgendwie was sehen und das ist halt nicht so. Also am Anfang steckt man viel Zeit rein und wenig Output und am Ende wird es dann irgendwann andersrum. Mhm. Aber jetzt mal ein bisschen weg vom Business. Du hast schon gesprochen, also schon gerade erzählt, dass du nach Ägypten dein erster Stop war. Warum war es Ägypten? Ich meine, ich kenne schon ein bisschen die Hintergründe. Erzähl gerne, was du erzählen möchtest. Wie hast du Ägypten empfunden? Würdest du es jemandem empfehlen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Was kannst du uns dazu so erzählen?
Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Frage, denn gerade Ägypten ist nicht das klassische Land, wo man anfängt, sich ein Online-Business aufzubauen. Und das ist auch das, was mir jetzt im Nachhinein klar geworden ist. Meine Auswahl oder weswegen ich da... This audio was created with podcastle.ai. Klar geworden ist. Meine Auswahl oder weswegen ich damals Ägypten gewählt habe, ist vor allen Dingen, ich habe einen sehr, sehr starken Bezug energetisch zu Ägypten schon immer gehabt. Also schon als kleines Kind kann ich mich daran erinnern, da war ich ungefähr 5 oder 6 Jahre alt, habe ich meiner Mutter schon Sachen über die Pyramiden erzählt. Sie hat mir damals so ein richtig dickes Buch geschenkt, wo es eben auch um die Götter und so weiter ging. Und es hat mich wirklich schon, seitdem ich ein Kind gewesen bin, immer sehr, sehr stark fasziniert. Tatsächlich mein allererster Urlaub, wo ich überhaupt das erste Mal geflogen bin, ist damals nach Ägypten gewesen. Da war ich ungefähr, ich glaube, 16 Jahre alt. Und es war damals für mich schon echt mindblowing, weil es war aus Europa heraus, es war quasi afrikanischer Kontinent, es war dieses Land, wo ich mich immer so hingezogen gefühlt habe. Und das war für mich damals was ganz Besonderes, überhaupt mal in Urlaub fliegen zu können. Und das Witzige ist, dass, oder das ist auch ein großer Vorteil, Ägypten ist halt sehr, sehr nah an Deutschland und dadurch, dass meine Mama auch schon älter gewesen ist, hatte ich halt immer so im Hinterkopf, hey, was ist, wenn ihr was passiert? Wenn ich jetzt in Asien starte, dann bin ich natürlich auf der anderen Seite der Welt. Ich kann eben nicht mal so einfach zurückkommen. Plus, was eben auch sehr, sehr schön ist, ich wollte unbedingt in die Sonne. In Ägypten hast du 365 Tage im Jahr Sonne. Es ist sehr, sehr nah an Deutschland. Es ist teilweise sehr, sehr westlich. Es ist sehr bekannt. Und ja, es ist vor allen Dingen mega günstig. Das ist so ein bisschen das, was viele Leute halt nicht wissen. Ich habe gerade am Anfang mit weniger als 1000 Euro dort wie ein König gelebt. Und ja, da würde ich auch, wie gesagt, immerhin wieder zurückgehen, um ehrlich zu sein.
Das ist krass und damit verkörperst du ja auch genau das, was ich auch immer so mitgebe oder was auch mein Start war, dass es heutzutage so einfach ist, irgendwie online mal 1000 Euro zu verdienen und dann kann man in so vielen Orten leben und das sogar besser wie in Deutschland, ne? Du sagst schon wie ein König. Und gut, das Einzige, was halt teurer ist, sind immer nur diese Kurzzeitaufenthalte. Also wenn man mal länger an einem Ort ist, du warst ja jetzt auch lange Bali, generell in der Ecke Asien. Da bin ich gleich auch mal gespannt, was du zu erzählen hast. Ah, okay, das heißt, du bist dann direkt quasi ausgewandert nach Ägypten. Ich weiß aber ja natürlich, dass du dich nicht in Ägypten angemeldet hast, sondern du machst ja auch über LLC. Das heißt, auch für diejenigen, die hier da zuhören, was das Thema Auswandern angeht, es ist ja wirklich so einfach, sich einfach aus Deutschland abzumelden und einfach erstmal zu reisen. Und das ist ja auch das, was du jetzt aktuell machst. Das heißt, wie ging es dann von Ägypten weiter? Wie lange warst du in Ägypten? Und ja, wie ging deine Reise weiter?
Ja, also ich bin damals von April 2023 bis März 2024 in Ägypten gewesen. Muss sagen, dieses Jahr war auf sehr, sehr vielen Ebenen sehr, sehr transformativ. Also erstmal alleine dieses, man ist aus Deutschland raus, man hat auf einmal keine Sicherheit mehr, man hat keinen festen Job mehr. Ich hatte meine erste englisch-internationalsprachige Beziehung dort. Sehr, sehr viele erste Male in Ägypten, die vielleicht erstmal sehr herausfordernd waren, aber mich in diesem Jahr einfach extrem transformiert haben und das erste Mal auch so gezeigt haben, hey, wie ist es auch in einer anderen Kultur zu leben? Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass meine Beziehung ja, geendet ist. Meine beste Freundin ist mit mir gemeinsam ausgewandert, ist auch immer noch mit mir unterwegs. Und sie ist dann damals schon nach Bali gegangen, weil sie so ein bisschen müde von Ägypten war, weil sie sich sehr nach der Natur gesehnt hat. Und dann bin ich tatsächlich, also sie ist im März 2024 nach Bali gegangen, oder nee, im Februar, Entschuldigung. Und ich bin dann quasi einen Monat später hinterhergegangen und ja, dann ging es quasi in Bali weiter, kann man eigentlich sagen.
Und was jetzt rückblickend, was findest du, also mal um das ein bisschen in Vergleich zu setzen oder damit man sich so ein Bild machen kann, was ist vielleicht in Bali besser, was für Typen, für die ist eher was Ägypten, für die ist eher was Bali, was prägt der Ort, was hast du, also da bin ich jetzt auch persönlich super neugierig, wir haben natürlich schon viel gesprochen. Aber du sagst transformativ, was konntest du dir aus Ägypten mitnehmen? Was waren so die Kernpunkte? Weil ich finde immer, jedes Land hat so seine Learnings, die auch so ein bisschen länder- und kulturabhängig natürlich sind. Was konntest du dir dort mitnehmen? Und was jetzt für dich auch Bali? Und wie gesagt, was machen beide Orte so aus?
Das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele tiefe Fragen, wo ich gefühlt Ewigkeiten drüber sprechen könnte. Also, was ich auf jeden Fall ganz, ganz klar aus Ägypten eben damals mitgenommen habe, ist vor allen Dingen so das Leben wirklich eines Locals mitzubekommen. Also wirklich zu sehen, hey, Diese Menschen haben gar keine Sicherheit, also wirklich kein System, was dahinter hängt, keine Versicherung. Die wissen vielleicht manchmal morgen nicht, wie sie überleben. Das hat mich damals sehr geschockt und zeitgleich auch sehr inspiriert. Und zeitgleich habe ich da auch sehr stark gelernt, auch Kontrolle loszulassen und vielmehr auch das Leben zu genießen. Also ich sage immer so, von diesem Klassischen, wo wir halt herkommen, es ist alles abgesichert, du hast für alles eine Versicherung. Eigentlich ist jede Individualität oder sagen wir etwas, was passieren kann, irgendwie abgesichert. Und das habe ich halt da gespürt, dass das halt gar nicht so ist. Also wirklich so wieder Vertrauen in mich gefunden und Vertrauen in das Leben gefunden, was wir vielleicht oft in Deutschland gar nicht so haben, weil wir nie in die Situation gekommen sind, dass wir wirklich mal uns selber vertrauen müssen oder auch dem Leben vertrauen müssen. Und da gab es auch eine sehr, sehr spannende Situation damals. Eigentlich bin ich zum Beispiel jemand, der sehr viele Freundinnen im Kindesalter hatte, die alle Pferde hatten. Und ich liebe das Reiten, aber ich habe sehr, sehr großen Respekt davor. Und ich bin damals auch mal vom Pferd gefallen und bin dann tatsächlich in Ägypten das erste Mal wieder aufs Pferd gestiegen. Und vielleicht für die, die hier zuhören, in Ägypten sind arabische Pferde sehr temperamentvoll. Und ich bin mitten in der Wüste auf dieses Pferd gestiegen und ich weiß noch, ich bin mit diesem Pferd losgaloppiert und dieses Pferd ist nicht stehen geblieben. Und das war für mich damals eine sehr krasse Grenzerfahrung. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber wirklich so gemerkt, hey, du kannst dem Leben wieder vertrauen. So, du sitzt hier auf dem Pferd. Ich weiß noch zu dem Zeitpunkt, ich hatte keine Krankenversicherung. Ich hätte im schlimmsten Fall mir sonst was brechen können. Aber da habe ich wieder so, das hört sich vielleicht bescheuert an, aber so wieder dieses, wirklich dieses tiefe Vertrauen in mich und in das Leben wiedergefunden. Und ja, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde, ich will natürlich unbedingt wieder aufs Pferd. Das ist einfach für mich so ein sehr, sehr starker Schlüsselmoment auch einfach gewesen. Und was ich noch aus Ägypten eben mitgenommen habe, ist einfach so dieses Warmherzige, dieses Gastfreundliche, dieses Hey, Menschen sind willkommen. Sie zeigen dir auch, dass du willkommen bist und sie sind auch wirklich daran interessiert. Hey, was machst du? Wollen auch wirklich Zeit mit dir verbringen, was mir eben oft auch in Deutschland so ein bisschen gefehlt hat. Also diese allgemeine kulturelle Wärme, dieses familiäre, Familie über alles, das war damals etwas, was mich sehr inspiriert hat und was mir auch ehrlicherweise in Deutschland extrem gefehlt hat, was für mich auch sehr transformativ war. Und, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen.
Bali.
Genau. Jetzt bis Stand heute habe ich, wie gesagt, schon mehr als ein Jahr eben in Bali gelebt. Bali ist im Gegensatz zu Ägypten eben eine sehr, sehr weibliche Energie und Ägypten ist eine sehr männlich geprägte Energie. Das heißt, für mich war es...
Das hat sie übrigens über Dubai auch gesagt, so by the way. Dubai hat so männlich... Darauf kommen wir auf jeden Fall auch nochmal. Aber erzähl mal, was heißt denn weiblich geprägt? Erzähl mal.
Sehr gerne. Also was ich jetzt einfach im Nachhinein sagen kann, für mich war Ägypten eigentlich der perfekte Start für mein Online-Business, denn wenn du die ganze Zeit von Menschen umgeben bist, die vielleicht nicht so viel Geld haben, motiviert dich das sehr, sehr stark, viel Geld zu haben. Weil da ist mir halt klar geworden, hey, je mehr Geld du hast, umso mehr Freiheiten hast du, umso mehr Möglichkeiten hast du. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eben auch Straßenhunde unterstützt. Umso mehr Möglichkeiten hast du auch zu spenden, armen Menschen zu helfen. Und ich bin da schon sehr, sehr stark in dieses Ich-möchte-geben-Energie gekommen. Und mir wurde halt klar, hey, dafür brauchst du natürlich auch Geld. Und genau, um auf das Thema zurückzukommen, Bali. Bali ist das komplette Gegenteil von Ägypten. Also wirklich sehr weich, sehr feminin. Man sagt auch nicht umsonst Mama Bali. Es ist so eine sehr, sehr mütterliche, nährende Energie. Und ich weiß noch, als ich dort angekommen bin, aufgrund meiner Trennung, dann zwischenzeitlich dadurch, dass ich getrennt war, auch finanzielle Einbußen, war es für mich wirklich so, als ich in Bali angekommen bin, dass ich das Gefühl hatte, ich muss wieder von null anfangen. Weil ich habe ja ein Jahr in Ägypten gelebt, habe mir da alles schön aufgebaut, eine neue Realität aufgebaut, eine Beziehung gehabt. Und das war dann auf einmal alles wieder so zerstört. Ich bin wieder in ein neues Land gekommen, habe wieder bei null angefangen, hatte meine Closing-Erfahrung und musste so, hey, du kannst dich jetzt eigentlich wieder so von null wieder neu aufbauen. Und dann mit der Zeit, ich weiß noch so, die ersten 2 bis 3 Monate waren in Bali wirklich sehr, sehr herausfordernd für mich. Dann fing es auf einmal an, dass sich neue Türen geöffnet haben. Also es war wirklich erstmal so eine sehr in mich gekehrte Energie mitten im Dschungel. This audio was created with podcastle.ai. in mich gekehrte Energie mit einem Dschungel. Ja, wie gesagt, alles irgendwie, was ich mir vorher so aufgebaut habe, war erstmal weg. Das heißt, es gab keine Sicherheit mehr. So diese tiefen Ängste von Existenzängste wurden in dem Zeitpunkt krass in mir auch getriggert. Und dann hat sich das aber alles relativ sehr, sehr schnell auch wieder in eine sehr, sehr positive Bahn eben gelenkt. Das heißt, ich habe dann auch neue Kunden gefunden, habe mich dort auch der Spiritualität nochmal viel, viel tiefer geöffnet, als ich es vielleicht vorher schon getan habe. Und habe einfach gespürt, hey, hier auf Bali sind sehr, sehr viele Menschen, die ähnlich ticken wie ich. Es ist eine sehr tragende Energie. Also man hatte das Gefühl, hey, alles spielt so sehr für mich. Ja, diese ganze Energie von Spa, von Communities, Workshops, super schöne Cafés, gesundes Essen. Die Kultur an sich ist sehr, sehr nährend, wirklich sehr, sehr gebend auch. Großer Fokus auf die Natur, auf Tiere und auch auf die Familie an sich als Community hat mir dann damals einen sehr, sehr starken Halt gegeben. Und auch vor allen Dingen dieser Fakt, dass die Balinesen eben sehr, sehr stark auch an Karma glauben, ist so etwas, womit ich mich sehr, sehr stark identifizieren konnte. Also Bali ist für mich wirklich so Peace on Earth, also wirklich, anders kann man es nicht beschreiben. Es ist wirklich einer der friedlichsten, wärmsten, herzlichsten Orte, in denen ich je gewesen bin, wo ich auch, wie gesagt, immer wieder zurück hingehen würde. Und der Unterschied zu Ägypten in Bali ist gewesen, dass ich mich so getragen gefühlt habe von so einer höheren Energie.
Was ich jetzt gerade merke, lass ruhig das Mikro so, ich finde jetzt, vielleicht habt ihr es energetisch auch gemerkt von Bali, du bist gerade richtig aufgegangen, das habe ich bei dir bei Ägypten nicht so gemerkt. Ich würde daraus jetzt so ein bisschen interpretieren, also dein Herz schlägt schon eher irgendwie für Bali, oder? Also wenn du jetzt wo leben müsstest, wäre es wahrscheinlich eher Bali, oder?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, früher habe ich immer gesagt, es ist Ägypten auf dem Platz Nummer 1. Jetzt, nachdem ich ein Jahr in Bali gelebt habe, muss ich sagen, es ist Bali auf Platz Nummer 1, denn das Schöne ist halt, in Bali...
Deutschland Platz 100.
Deutschland kommt nicht in das Ranking, also Deutschland wird gar nicht mit aufgezählt. Das Schöne in Bali ist halt, als Frau fühle ich mich dort maximal frei. Das heißt, ich kann mich kleiden, wie ich möchte. Ich fühle mich sicher auf der Insel. Ich fühle mich beschützt und auch behütet. Und für all meine Bedürfnisse, die ich eben habe, das heißt, sei es irgendwie mal Beauty-Termine, es mir gut gehen zu lassen... ja, einfach so, auch so girly things sind halt in Bali mega cool. Und man hat das Gefühl, man kann sich frei entfalten in seiner Persönlichkeit, mit seinem Kleidungsstil, ja, auch mit seiner spirituellen Richtung vielleicht, was eben in Ägypten auch möglich ist, aber es ist eingeschränkter möglich. Und man wird da einfach mit anderen Sachen als Frau konfrontiert, als es jetzt vielleicht in Bali ist. Deswegen ist Bali ganz klar, wie ihr hört, Platz Nummer 1 aktuell von der Lebensqualität her, weil du eben dort als Frau so super frei bist.
Jetzt gerade verstehe ich, warum du mir gesagt hast, dass du in Dubai diese männliche Energie spürst. Sie ist nämlich hier angekommen und ich weiß gar nicht, 2 Tage später hat sie mir das direkt gesagt und ich habe es gar nicht verstanden, weil ich mich ja hier auch total sicher fühle. Aber jetzt gerade der Vergleich... Und ich hatte so richtig ein Bild im Kopf und ich weiß genau, was du meinst mit diesem Beauty, einfach Frau sein. Das ist hier in Dubai nicht so. Man hat einfach gewisse Regeln, auch wenn ich immer sage, man kann sich schon letztendlich so anziehen, wie man möchte, aber nicht so wie jetzt Bali. Da würde keiner was sagen, wenn du im Bikini und mit so einem Netzding rumläufst. Hier wirst du gejudged und hier wirst du, es ist, nee, man macht es einfach nicht. Also, ich verstehe, ich bin sehr gespannt, ich gehe im September auch nach Koh Samui, da hast du mir auch schon gesagt, weibliche Energie und so. Jetzt hast du gesagt, du konntest dort auch nochmal so zur Spiritualität mehr finden. Was hast du dort vielleicht mal ausprobiert, was du erzählen magst? Wie bist du da so ja, reingekommen? Und vielleicht auch gerade für Leute, die auch reisen und auswandern wollen, du hast jetzt gesagt, unter 1000 Euro kannst du in Ägypten schon gut leben. Was hättest du jetzt in Bali zum Vergleich noch gesagt, preislich gesehen?
Also ich muss tatsächlich sagen, um direkt auf diesen Preis darauf zurückzukommen, ich finde, man kann auch mit 1000 Euro tatsächlich auch in Bali leben. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, hey, willst du jetzt eine eigene Villa haben? Willst du im Guesthouse schlafen? Was ist dein Anspruch? Also bist du fein damit, wenn du einfach nur ein Bett hast und einen Kleiderschrank und ein Basic-Zimmer? Oder willst du wirklich sagen, hey, ich bin vielleicht den ganzen Tag zu Hause, ich mache Calls, ich brauche einen guten Schreibtisch, ich brauche eine gute Küche? Kommt so ein bisschen auf deine Vorstellung an. Aber ich kenne tatsächlich auch Menschen, die für 1.000 € eben in Bali leben. Also ich sag mal so, ich habe tatsächlich für Lifestyle mehr in Bali ausgegeben, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt. Aber im Großen und Ganzen, man kann auch eigentlich genau für, ja, ich würde mal so sagen, 1.000, 1.500 € schon ein sehr, sehr gutes Leben eben auf Bali haben. Also auch zum Start sehr, sehr gut geeignet tatsächlich. Und zum Thema, ich habe nochmal tiefer in die Spiritualität auf Bali gefunden. Muss man vielleicht auch so ein bisschen so zu meinem Background sagen, dass ich mich mit diesen Themen eben schon seit sehr, sehr vielen Jahren beschäftige. Schon seit über 5 Jahren. Eben auch durch mein engeres Umfeld eben schon so einen sehr starken Bezug zum Thema Schamanismus hatte, Pflanzenmedizin hatte. Ja, allgemein, wie gesagt, alles, was in Richtung Spirits geht, Energiearbeit und so weiter. Aber, was sagen?
Ja, mir ist gerade der Gedanke gekommen, weil ich ja auch so eine Journey durch habe. Wie bist du darauf gekommen? Also von einem normalen 9-to-5, also du hattest ja nie einen normalen 9-to-5-Job, das war ja auch immer ein bisschen mit Dienst, aber wie kam der Berührungspunkt?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe damals mal ein Coaching gemacht. Das war einer so der ersten persönlichen Coachings, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Und da ging es eben sehr, sehr stark um so Seelenanteile. Hey, was will meine Seele? Und das war eigentlich so der Einstieg, wie ich dann überhaupt in diese ganzen Themen gekommen bin. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das hier kennt. So Bücher wie Eine neue Erde, Jetzt, Eckhart Tolle, Soul Master von Maxim Mankiewicz. Das waren damals so Bücher, die mich so ja, daran erinnert haben, dass mich diese tieferen Themen, Universum, Kybalion, vielleicht kennt das auch jemand hier, Hermetik, die Naturgesetze, das waren eigentlich so meine Eintrittsschritte, wie ich eigentlich mich mit diesen Themen beschäftigt habe. Und das große Glück war eben auch, meine beste Freundin war eben auf derselben Journey und ist dann damals auch nach Costa Rica geflogen, hat mit Schamanen gearbeitet. Das heißt, dieses Thema war schon die ganze Zeit in unserem Feld. Und um da vielleicht nochmal so ein bisschen auf Bali zurückzukommen, das Schöne ist eben, dass die Balinesen auch extrem spirituell sind und dass es dort eben auch sehr, sehr viele Naturheiler gibt. Also man sagt ja nicht umsonst, die Insel der Götter oder die Insel der Spirits. Und dort ist es eben ganz normal, über Themen wie Energie zu sprechen, gute Spirits, schlechte Spirits. Die Menschen sind dort sehr stark mit dem Mond connected. Das heißt, die zelebrieren ihre Zeremonien, die machen 5-mal am Tag ihre Blessings, nennt man das in Bali, um eben den höheren Göttern zu dienen, um dadurch ja mehr Gesundheit, mehr Glück, mehr Fülle, finanzielle Fülle eben ja als Dankeschön zurückzubekommen. Ist halt denen ihre Wahrheit einfach so, hey, wenn wir die Götter und die Insel gut behandeln, dann wird es auf anderen Wegen, deswegen ja auch Karma, auf uns zurückkommen oder eben zu uns zurückkommen. Und ja, da habe ich mich halt sehr, sehr heimisch gefühlt. Ne? Das erste Mal in der Umgebung zu sein, wo solche Themen eben ganz normal sind, Energien und so weiter, Aura, das waren halt alles so Themen, die mich selber natürlich durch meine Journey sehr interessiert haben. Und wo ich gemerkt habe, hey, hier in Bali kannst du halt noch mega viel darüber lernen. Das ist wirklich so der Hotspot für diese Themen. Und tatsächlich habe ich sehr, sehr viele spirituelle Erfahrungen eben in Bali gemacht, was eine sehr, sehr inspirierende und sehr, sehr krass transformative Erfahrung damals in Bali gewesen ist, dass ich gemeinsam mit meiner besten Freundin auch bei einem Naturheiler gewesen bin. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit solchen Themen beschäftigt habt. Wahrscheinlich könnten wir darüber eine eigene Folge abdrehen. Wir haben diesen Kontakt über jemand anderen bekommen, von einem Mädchen, die selber schon vorher 2 Jahre in Bali gelebt hat, die eben auch als Energetikerin gearbeitet hat und gesagt hat, hey, geht dort mal hin. Wurde eigentlich so deklariert, so ein bisschen als Reflexzonenmassage. Bin dann auch dort mit meiner besten Freundin angekommen. Das heißt, wir haben erstmal so eine Art Tee getrunken, haben dann auch diesen Heiler kennengelernt und ich sage einfach ganz offen und ehrlich zu euch, wenn ihr diese Person gesehen hättet, entweder hättet ihr Todesangst bekommen oder ihr hättet so gedacht, hey, irgendwas Krasses passiert hier. Und das ist dann.
This audio was created with Podcastle.ai.
irgendwas Krasses passiert hier. Und das ist dann auch tatsächlich so gewesen.
Aber warum? Wie sah der denn aus?
Ja, also wie kann man das beschreiben? Er hatte halt so ein bestimmtes Gewand an, er hatte so ganz mystische Tattoos. Auch von der Aura her hat man so direkt gespürt, hey, das, was hier passiert, das muss krass sein. Es ist sehr schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, aber man hat einfach so gemerkt, hey, das, was hier passiert, ist krass. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, es ist ein Mädchen vor uns da drin gewesen und wir haben dieses Mädchen schreien gehört, meine beste Freundin und ich. Und das Lustige ist, wir saßen vorher noch im Café, bevor wir quasi unseren Termin dort hatten. Und meine beste Freundin hat noch gesagt, Anja, ich glaube, das wird richtig krass, was wir da machen. Und ich habe noch gesagt, nee, alles gut, das wird bestimmt voll der Spaziergang. Und dadurch, dass sie eben schon mal bei Schamanen gewesen ist in Costa Rica, hat sie schon so gesagt, Anja, das wird kein Spaziergang, ich spüre das, das wird was richtig Krasses werden. Ja, und dann, Fazit war, wir haben dieses Mädchen schreien gehört und sie hat halt direkt sich voll bestätigt gefühlt, dass das irgendwas Krasses ist. Aber wir waren natürlich trotzdem offen, weil wir gesagt haben, hey, wir haben das jetzt gebucht, wir wollen uns das auf jeden Fall angucken. Und ja, dann fing es halt bei uns an. Das heißt, wir sind dann in einen Raum gekommen, der sehr, sehr viele starke Statuen hatte. Das heißt, man konnte da wirklich alles Mögliche finden von bestimmtem Räucherwerk, Kristalle, Steine allgemein, Masken, irgendwelche Art, ich weiß nicht, ob ihr euch mit sowas auskennt, ja, so Voodoo-Puppen.
Mhm. Gruselig, da musst du doch direkt an so Horrorfilme denken.
Ja, also ich bin auch in diesen Raum gekommen und ich habe mir auch so gedacht, boah, das ist ein krasser Raum. Also wir hatten quasi zwei Liegen, eine für meine beste Freundin, eine für mich. Und alle Menschen, die eben dabei unterstützt haben, die waren halt alle so sehr zeremoniell gekleidet. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, keine Ahnung, durchleben wir hier jetzt eine neue Wiedergeburt? Ist es wie eine Beerdigung? Ist es eine Geburt einer neuen Identität? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, man hat einfach so gespürt, hey, es ist ein krasser Spirit. Keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber es ist sehr, sehr krass. Und ja, im Endeffekt war es wirklich wie so eine Zeremonie. Das heißt, er hat uns auch am Anfang immer wieder gefragt, hey, sind wir damit einverstanden, was wir hier machen? Also er hat sich immer wieder so rückversichert, dass das, was er tut, dass das auch gewünscht ist und dass wir damit einverstanden sind. Und ich weiß noch, dass mich das damals sehr beängstigt hat, weil ich mir halt gedacht habe, hey, warum fragt ihr uns das die ganze Zeit? So, möchtest du was sagen? Nee. Du hörst so, okay. Mich hat das damals sehr beängstigt und ich habe mir so gedacht, warum fragt er mich die ganze Zeit? Wir sind doch schon hier. Warum muss der sich alle 5 Minuten zurückversichern? Und ich weiß noch, dass wir dann damals so sehr, sehr starke Sachen oder auch sehr, sehr unterschiedliche Sachen besprochen haben, wo es wirklich auch so ein bisschen um Vergebung ging. Also er hat uns auch so ein bisschen gefragt, hey, warum seid ihr hier? Was sind eure Themen? Und ich habe einfach gespürt, hey, ich möchte einfach noch so bestimmte eigene Themen auflösen, warum ich eigentlich nach dort gekommen bin. Und dann haben wir damals auch sehr, sehr stark eben, ja, über so sehr tiefe Themen gesprochen, was uns vielleicht auch widerfahren ist. Und er hat uns eben sehr, sehr stark dazu ermutigt, eben mit diesen Themen auch Frieden zu finden, dass er uns dadurch begleitet und dass wir dort sicher sind und dass wir ihm vertrauen können. Und dann haben wir auch gemeinsam eben so Mantren besprochen, wir haben gemeinsam gebetet, er hat uns quasi auch gesegnet, er hat uns quasi mit guten Spirits, könnte man sagen, versorgt. Und ja, dann fing es eigentlich auch schon an. Das heißt, es war wirklich erstmal wie so eine Einführung, kann man sagen. Und dann ging es eigentlich erst richtig los. Mhm. Und ich weiß noch, dass er gesagt hat, hey, legt euch bitte beide auf die Liege. Ich wusste, meine beste Freundin, die ist auf der anderen Liege und ich bin halt hier. Wir sollten unsere Augen schließen. Und ich weiß noch, dass das Ganze irgendwie angefangen hat, dass da so eine bestimmte mystische Musik gespielt wurde. Also wirklich, falls sich jemand damit auskennt, so eine Art Trance-Musik mit Trommeln. Es gab ganz, ganz viele Instrumente. Er hat sehr, sehr viele Instrumente gleichzeitig gespielt. Und es war wirklich so ein, boah, das hat sich so ein bisschen so angefühlt, wie meine beste Freundin mir aus Costa Rica erzählt hat von dieser Zeremonie. Es kann sein, dass du jetzt hier entweder irgendwie deinen Körper verlässt oder das wird so eine sehr, sehr transzendente Erfahrung, also dass du das Gefühl hast, du verlässt deinen Körper. Und man hat halt wirklich so gemerkt, in dieser Zeremonie oder in dieser Session, es wurde energetisch immer intensiver. Erst wurde irgendwie mit Musik gearbeitet, dann wurde auch mit Berührungen gearbeitet. Dann gab es zwischenzeitlich Schreie, dann gab es zwischenzeitlich irgendwelche Sachen, die dir
auf den Körper gelegt wurden. Wir haben mit Atemtechniken gearbeitet, mit Reflexzonen. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, aber es gibt so eine Art Massagetechnik, die auslöst, dass bestimmte Emotionen in deinem Körper freigesetzt werden. Vielleicht auch für viele eben als Emotional Release bekannt, Neo-Emotional Release. Und es ging schon sehr, sehr stark in diese Richtung. Das heißt, müsst ihr euch vorstellen, ich lag da mit Augen zu. Ich wusste nur, hey, ich bin hier in irgendeinem Raum. Keine Ahnung, was hier mit mir passiert. Und er drückt irgendwelche Stellen an meinem Körper. Und ich habe so gemerkt, okay, es kommen starke, tiefe Emotionen aus mir heraus. So, ich kann mich auch daran erinnern. Meine beste Freundin war mit mir in dem Raum. Und ich habe meine beste Freundin schreien und weinen gehört. Mhm. Und ich habe dann auch geweint tatsächlich. Und ich weiß noch, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern. Die haben so ganz bestimmte Stellen an den Füßen gedrückt, die auch schon wirklich schmerzhaft waren. Also wirklich schon so eine Art, ja, du schreckst auf aus Schmerz. Aber trotzdem hattest du auch das Gefühl, dass es irgendwie heilsam war. Mhm. Keine Ahnung, das hört sich vielleicht weird an, wenn man das erzählt. Das muss man erlebt haben. Im Großen und Ganzen muss man ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, dass ich dort wirklich das Gefühl habe, ich sterbe jetzt. So auf diesem, keine Ahnung, wie lange dauert das hier noch, könnt ihr bitte aufhören. Aber trotzdem auch so ein tiefes Gefühl von Vertrauen hatte, so hey Anja, das ist jetzt gerade richtig, was hier passiert. Das wird für etwas gut sein und vertraue. Oder man sagt auch oft so, surrender, geh einfach da rein, halte den Schmerz, lass alles raus. Und er hat uns dann auch richtig dazu ermutigt, weint noch mehr, schreit noch mehr. Und keine Ahnung, wenn man das jetzt so hört, dann denkt man so, boah, das hört sich alles so ein bisschen weird an. Aber es war eine sehr heilsame Erfahrung.
Gerade was du jetzt sagst, mit dem er sagt, er schreit noch lauter, weint noch mehr, das sind ja gerade eigentlich so diese festsitzenden Emotionen, die ja gelebt werden wollen und nur dann können wir sie loslassen. Also ich bin jetzt gerade so richtig bildlich und fühle da jetzt mit dir durch. Du hast richtig spannend gemacht. Also war es denn auch wirklich so krass? Also bist du dann da raus? Und wie hast du dich gefühlt und was hat sich die nächsten Tage und Wochen für dich verändert?
Also im Grunde genommen müsst ihr euch vorstellen, ich werde das nie vergessen, da habe ich auch mit meiner besten Freundin letztens noch drüber gesprochen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die damals uns auch mit Wasser überschüttet haben. Also wirklich, das hört sich bescheuert an, aber es war ein bisschen wie so ein Exorzismus. So, man hatte das Gefühl, man liegt hier in so einem Raum mit so ganz vielen Statuen um einen herum, mit irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst, die dich die ganze Zeit segnen, die auf Deutsch gesagt irgendwelche Emotionen aus dir rauskitzeln, triggern, nenn es, wie du es magst. Durch Schmerz, durch Berührung, durch Atemtechnik, wie auch immer. Und es war so ein Gefühl von, hey, du fühlst dich danach so frei. Und ich weiß noch, er hat uns dann auch so Blumen auf den Kopf gelegt. Er hat uns dann auch am Ende, das war einer von diesen Leuten, haben die uns so einen richtig krassen Schlag auf unser Solarplexus-Chakra gemacht. Und ich weiß noch, dass ich mich total erschrocken habe, weil man liegt natürlich da, man hat die Augen zu und man denkt sich halt so, what the fuck, was geht hier ab? Was ist das hier? Was mache ich hier? Dass ich auch wirklich innerlich so diesen Drang hatte, so, boah, ich muss jetzt sagen, hey, ich muss jetzt aufhören, das ist mir zu krass. Und ich habe es dann aber irgendwie trotzdem nicht gemacht. Und dann, als es irgendwann vorbei war, war ich einfach nur froh, dass ich noch am Leben war, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß noch, wir haben dann ja quasi die Zeremonie beendet. Wir sind dann quasi wieder zu uns gekommen. Er hat uns in den Arm genommen. Wir waren auf einmal die glücklichsten Menschen überhaupt. So. Wir hatten so diesen After-Ceremony-Bliss, so wirklich so, wow, danke, dass ich lebe. So, es hört sich total bescheuert an. So, danke, dass ich lebe. Mein Leben ist wunderschön. Ich weiß.
Ja, fast schon so eine Nahtoderfahrung eigentlich.
Ja, also ich würde schon fast sagen, es war fast eine Nahtoderfahrung, ehrlich zu sein. Also ich habe wirklich so gespürt, so ich war in irgendeinem anderen State. Keine Ahnung, was das für ein State war, aber es war schon irgendwie sehr transformativ. Und danach war ich einfach so voller Dankbarkeit. So dieses, wow, das Leben ist eigentlich so schön, wenn man diese ganzen, nenn es, wie du es magst, negativen Emotionen mal rauslässt und man sich wirklich, ich habe mich so maximal frei gefühlt auf energetischer und seelischer Ebene wie noch nie in meinem Leben.
Krass.
Und ich weiß auch nicht genau, da habe ich letztens auch nochmal drüber reflektiert, ob ich es nochmal machen würde, weil jetzt weiß ich ja, was mich erwartet. Und wenn man nicht weiß, was einen erwartet, dann ist es natürlich immer noch was anderes.
This audio was created with podcastle.ai.
Und wenn man nicht weiß, was einen erwartet, dann ist es natürlich immer noch was anderes.
Boah, jetzt eigentlich habe ich so gedacht, boah, ich muss auch mal sowas machen, aber wenn du so, da kriege ich Angst. Vor allem, das ist ja, da sind wir jetzt auch schon wieder beim nächsten Thema, wo wir ja auch mal sprechen wollen, gerade Thema Kontrollverlust und so. Das ist ja bei mir eher am Start. Anne ist hier nämlich hier ganz profimäßig, was solche Themen auch angeht. Du hast ja auch eine eigene Journey, vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen reden. Ich kann da ja auch ganz offen mal von mir erzählen. Ich bin da ja auch so ein bisschen jetzt auf dem Weg mehr in meine feminine Energie, weil ich war immer so sehr, ne, meine Mutter hat mich ja auch alleine großgezogen, meine Schwester und mich. Es war schon immer so, ja, du machst alles alleine, Kontrolle haben, so sehr in diese männlichen Energie. Also ich war die Art von Frau, die ihren Koffer getragen hat, gesagt hat, nee, du musst mir nicht helfen, ich kann das alleine, ich brauche deine Hilfe nicht. Und da passiert da auch gerade ein Shift, was ich zum Beispiel in Dubai sehr hilfreich finde. Deswegen habe ich das erst mit der männlichen, weiblichen Energie nicht so verstanden. Aber jetzt habe ich es nochmal anders gesehen auf jeden Fall. Das ist mir dann erst in Dubai so klar geworden, so ein bisschen auch dieses Feminine, mir, dass mir geholfen wird. Und da bin ich ja auch gerade immer noch so ein bisschen auf der Journey. Aber ja, erzähl gerne mal, die hast du ja auch schon hinter dich gebracht. Du hast mir da auch schon super viele Tipps gegeben. Wie war da vielleicht so dein Weg? Was hast du für Dinge gemacht? Was kannst du vielleicht auch gerade Frauen, ich weiß, dass auch sehr viele Frauen mir auch folgen und hier zuhören, denen auch mitgeben?
Meinst du jetzt so allgemein zum Thema Kontrollverlust oder was meinst du genau?
Ja, geht schon mehr in die richtige feminine Energie, die in der Weiblichkeit auch die eigene Stärke leben. Denn bei mir persönlich ist es so, dass ich feminin sehr oft mit verweichlicht, wie sagt man, schwach empfinde. Dem ist ja nicht so. Ja, und du warst ja auch sehr männlich dominiert, sage ich mal, also in dir selber, das hört sich jetzt an, als käme es von außen, sehr in dieser, und so habe ich dich auch damals kennengelernt. Also das ist definitiv auch so ein Shift, den ich sehe. Ich glaube, wir waren sehr ähnlich zu dem Zeitpunkt. Aber ja, erzähl mal.
Ja, also ich kann dazu 100% zustimmen, auch durch meinen eigenen Weg. Ich bin auch in einem System groß geworden, auch mit einer alleinerziehenden Mutter, die eben auch nie die Möglichkeit hatte zu sagen, hey, wie du jetzt vielleicht auch schon beschrieben hast, ne, weiblich, dieses ich lass mich fallen, das gab es bei uns nicht. Also meine Mutter ist auch jemand oder ist einfach von ihren Umständen in so Situationen gekommen, dass sie, wie gesagt, ne, diese männliche Energie leben musste. Das heißt, auch in meinem Haushalt, wo ich groß geworden bin, bin ich damit groß geworden, hey, ich verdiene mein eigenes Geld, ich kümmere mich um alles alleine, ich brauche keine Hilfe von außen, ich bin sowieso unabhängig und war schon wirklich so in einem ungesunden Muster von Hyperunabhängigkeit, wenn man das wirklich sagen kann. Und muss sagen, dass Ägypten mich damals extrem damit konfrontiert hat, dass ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt habe, boah, Anja, du bist ja total damit identifiziert mit diesem, du musst alles alleine machen, und konnte auch gar nicht zu diesem Zeitpunkt überhaupt Kontrolle loslassen. Weil ich halt immer gedacht habe, hey, wenn ich die Kontrolle loslasse, dann verliere ich mich. Und Ägypten hat mich damals schon sehr, sehr stark eben damit ja, mit diesen Themen konfrontiert, auch mal zu sagen, hey, ich lasse den Mann mal machen, weil das ist ja gerade auch so in der arabischen Welt eigentlich auch so das, wonach in den Rollenbildern auch gelebt wird, zu sagen, hey, der Mann regelt alles und die Frau ist eigentlich so der nährende, schützende Punkt der Familie. Sie bleibt eher zu Hause, er ist eher draußen, er ist eher nach außen geprägt. Wo ich das erste Mal so ein bisschen auch meine eigene Art auch hinterfragt habe und mich auch wirklich gefragt habe, hey Anja, was bringt dir diese Art? Ja, in der Welt, wo wir groß geworden sind, mussten wir leider so werden, weil anders hätten wir im wahrsten Sinne des Wortes nicht überlebt. Aber die Welt, wo Männer auch ein anderes Bild über Frauen haben oder auch über ihre Verantwortung, brauchst du diese starke Rolle gar nicht mehr, weil im Endeffekt ein Mann freut sich ja darüber, wenn eine Frau sich bei ihm sicher fühlt und Kontrolle abgeben kann. Und ja, wie gesagt, durch Ägypten habe ich das sehr, sehr stark gelernt. Das hat schon mit so Situationen angefangen wie, hey, ich muss meine eigene Autotür nicht mehr aufmachen, weil es gibt jemand, der sagt,
voll,
steig doch bitte auf der rechten Seite ein. Du musst auch nicht mehr vorne auf der Beifahrerseite sitzen.
Da muss ich jetzt auch eine persönliche Story erzählen. Ihr müsst denken, die alte Isa, mir wurde dann damals die Autotür auch von einem Mann aufgemacht und ich dachte mir so, boah, ist das übertrieben, wie dämlich. Ich komme mir voll bescheuert vor. Und dann, wie ihr alle wisst, war ich ja auch in einer Beziehung da mit einem Araber und kannte es ja dann nicht mehr anders. Und dann, Wochen später, hatte ich dann ein Date und der Typ hat mir nicht die Autotür aufgehalten. Und in dem Moment dachte ich so, boah, das geht gar nicht. Und ja, voll, also der Mann, Leute, Mann, jeder Mann, der jetzt hört, ihr müsst den Frauen die Autotür aufhalten. Nein, Spaß, aber es sind halt so die kleinen Gesten, die einfach total schön und wertschätzend sind. Und ja, die im Arabischen halt auch noch mehr gelebt werden, ja.
Ja, und auf jeden Fall könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man ein Jahr in einem Land lebt, wo die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau so klar aufgeteilt ist, es wird ein Teil deiner Identität. Das heißt, wie du schon sagst, man gewöhnt sich an sowas. Man gewöhnt sich, wie man als Frau behandelt wird. Man gewöhnt sich daran, ja, dass Frauen dort so beschützt werden, dass Frauen sowas Heiliges sind, was vielleicht in der Umgebung, wo wir groß geworden sind, da schert sich niemand, ob jetzt die Autotür aufgehalten wird oder nicht. Was mich schon sehr, sehr stark eben mit diesem Bild einer Frau dann neu konfrontiert hat und ich dann auch gemerkt habe, hey, mit der Zeit, ich werde auch mehr so wie die natürlich. Ne? Man sagt ja nicht umsonst, man wird der Durchschnitt seiner 5 engsten Menschen und so ist das natürlich auch mit Orten, wenn man eine lange Zeit dort lebt, dann nimmt man auch immer so einen Teil dieser Identität, dieses Ortes an. Und dadurch, dass ich eben wusste, hey, ich habe Themen mit meiner Weiblichkeit, ich habe Themen mit Kontrollverlust, habe ich mich dann auch eben stärker mit diesem Thema Weiblichkeit beschäftigt. Und habe damals auch an einem Women's Circle teilgenommen, der für mich auch sehr, sehr heilsam gewesen ist, was ich auch jedem irgendwie ans Herz legen kann, der sich mit diesen Themen auch beschäftigen möchte. Und dann muss ich sagen, war Bali eigentlich so die Vollendung. So, ich bin quasi von Deutschland aus nach Ägypten gekommen, habe was komplett Neues über das Verhältnis zwischen Mann und Frau gelernt, über Verantwortungsbewusstsein, was ist wirklich Männlichkeit, was ist wirklich Weiblichkeit. Hab das dann für mich schon sehr, sehr stark geschiftet, hab dann für mich selber an mir gearbeitet und bin dann noch nach Bali gegangen, wo sowieso absolute feminine Energie ist, was mich dann eigentlich final so bei der Integration der Energie eigentlich maximal getragen hat. Und ich glaube, deswegen ist Dubai für mich auch gerade so ein bisschen herausfordernd, weil, wie gesagt, wenn du ein Jahr in so einer anderen Energie gelebt hast, dann nimmst du neue Energien ganz anders wahr, weil du eben was Altes gewohnt warst. Und es anders kennst. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich gerade im kompletten anderen Gegenteil, könnte man so sagen. Was hast du sonst noch gefragt?
Nee, du hast es für mich gut beantwortet. Ich sehe auch gerade schon, dass wir schon bei 45 Minuten sind. Und gerade dieses Thema finde ich ja eh super spannend. Deswegen hätte ich eh gesagt, wir machen da safe nochmal ein Part 2. Ich finde es jetzt auch spannend mit Dubai. Da werde ich dich jetzt sowieso die nächsten Tage noch mal ein bisschen ausfragen. Du bist ja eh noch ein bisschen hier und dann werden wir da noch mal mehr erfahren, wie du jetzt letztendlich auch Dubai wahrnimmst, ob du vielleicht auch Ähnlichkeiten dann natürlich zu deiner Zeit in Ägypten siehst, wenn du jetzt hier auch mehr die Energie kennengelernt hast. Sie wohnt jetzt gerade auch an der Marina bei mir, wenn du dann auch noch mal in andere Areas bist. Ich sage auch immer jedem, wenn er nach Dubai kommt, du musst mal ein paar Tage hier bleiben. Und diese Energie spüren. Und da war ich noch gar nicht mit Energien unterwegs. Da habe ich an sowas, was heißt geglaubt, aber sowas noch gar nicht gefühlt. Und habe es damals schon gesagt. Und jetzt denke ich gerade drüber nach, macht das natürlich auch voll Sinn. Weil mir Dubai am Anfang gar nicht gefallen hat. Aber ist ja auch irgendwo klar, weil ich überhaupt nicht in diesem... Ich finde, Dubai bringt einen schon mal dazu los, sodass mal alles so leicht ist. Jeder kommt dir zu dir, du kriegst alles hingetragen. Aber ich will es noch spannend halten, das wirst du uns dann beim nächsten Mal erzählen, was so die Unterschiede zu Ägypten sind. Und ich freue mich mega sowieso, dass du jetzt hier bist und dass wir uns das erste Mal auch mal so in Real Life kennenlernen konnten. Und ich bin mir sicher, dass wir auch nochmal einen Podcast in Bali irgendwann machen werden. Da bin ich mir sogar sicher. Und ja, dann würde ich sagen... ich hoffe, ihr konntet euch genauso viel mitnehmen wie ich, weil ich konnte mir jetzt wieder einiges mitnehmen. Und ich lasse euch wissen, wenn ich auch zu so einer Zeremonie gehe. Dann vielen Dank und bis bald, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank, dass wir gesprochen haben. Es hat mir sehr gefallen. Wie du weißt, wir können stundenlang über Themen sprechen und ich freue mich natürlich auf Part 2. This audio was created with Podcastle.ai.